Zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Lieber Vater, wir haben heute viel davon gesungen, von der Sehnsucht, von deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass du dieses Wunder tust, dass du gegenwärtig bist. Und ich bitte dich, dass du uns deine Gegenwart auch jetzt in deinem Wort, in der Bibel erleben lässt. Und dass du zu uns sprichst. Amen. Den heutigen Predigttext kann man singen. Alte Sonntagsschulhäsinnen und Hasen können vielleicht mit einstimmen. Ich summe es mal ein bisschen vor. Ah, die Marion hat schon geschwitzte Ohren. Da 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 la 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 la. Und das Ganze jetzt mit Text. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Denn der Heiland kam daher. Die zweite Strophe ist mir leider nicht mehr eingefallen, Gerda. Der Heiland suchte diesen Mann. Egal, jetzt lese ich euch aber, das ist natürlich nicht egal, aber ich lese euch den Predigttext mal so vor, wie ihn wir in der neuen Genfer Übersetzung finden. Und dann wollen wir uns das auch ein bisschen genauer angucken. Lukas 19 steht das. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, suchte Jesus zu sehen. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit der Text. Ich möchte mit euch zunächst zwei sehr schöne, angenehme Seiten im Leben von Zachäus euch anschauen und dann zwei dunkle. Kommen wir zu diesen hellen Lebensbereichen. Wenn Zachäus morgens sanft geweckt wurde von einem Bediensteten seines Hauses, dann brauchte er sich um das Frühstück nicht zu kümmern. Frisch gepresster Orangensaft von Haifa-Orangen standen auf dem Tisch. Eier mit Speck, er nahm es nicht so genau mit den Speisevorschriften. Zart gebutterter Toast, frisches Obst aus seinem großzügig angelegten Garten. Dazu luftgetrockneten Schinken aus Italien, Nachtigallenzungen in Aspik. Mit dem Abräumen des Frühstücks brauchte Zachäus sich nicht zu befassen, dafür hatte er seine Leute. Eine kleine Massage nach dem Frühstück des Rückens steigerte sein Wohlbefinden und sein Kammerdiener half ihm bei der Auswahl der Kleidung und beim Anziehen. Wie bei Präsident Hollande kam dann sein persönlicher Friseur vorbei, um das Haar zu legen und den Bart zurechtzumachen. Ein perfekter Tagesbeginn, so liebte es Zachäus. Und das Schöne für ihn war, er konnte sich es leisten, Lukas schreibt, denn er war reich. So stelle ich mir das mal vor. Dann gab es einen zweiten Bereich, auch klasse. Zachäus war der Chef, er war der Boss. Klar musste er auch arbeiten, ja, musste aber nicht mehr auf die Straße sich Hände und Füße schmutzig machen mit dem. Er musste planen, Personalverantwortung fand er klasse. Der Laden musste schon laufen, aber für alles andere, Feinheiten und Schmutzarbeit, hatte er seine Leute. Und Zachäus, das war auch nicht schlecht, hatte einen Beruf, der in seiner Position quasi eine Gelddruckmaschine war. Minimales Geschäftsrisiko, maximaler Gewinn. Denn Zachäus war quasi der private Kämmerer der Stadt, nicht Aachen, sondern Jericho. Das heißt, er zog für die Römer Geld ein, auf private Rechnung sozusagen. Und er musste im Grunde genommen nur eine gewisse Pacht an die Römer bezahlen. Die beschützten ihn und seine Geschäftsgebaren, auch wenn sie ihn selber nicht so sehr mochten. Ich übertrage das mal auf heute. Wer heute bei der Stadt Aachen einen Personalausweis beantragt, muss wie viel Euro bezahlen? Wer hat das letztens gemacht? 28,80, genau. Du gehst jetzt hin und sagst, hier, ich möchte einen Personalausweis haben, weißt ungefähr, was der kostet. Der Angestellte sagt, ja, 200 Euro. Da würde der Martin Kammel, das ist ein sparsamer Mensch, sich doch beschweren. Nicht auf den Mund gefallen. Nur in Jericho nützte das eben deswegen nichts, weil der Zachäus das durfte und die Römer diese Praxis auch deckten. Das heißt, Zachäus gab 28,80 an die Römer und ich habe nachgerechnet, 171,20 behielt er. Man glaubt es nicht, aber die Römer waren damals genauso fantasievoll im Erfinden von Steuern, wie das heute der Fall ist. Zölle beim Eintreten der Stadt, Zölle beim Austreten der Stadt, Wegegeld, Marktgeld, Gewerbesteuer, Haussteuer, Kopfsteuer. Da kam was zusammen und überall kassierte Zachäus ordentlich mit. Das heißt also, zwei Sachen in seinem Leben liefen super. Sein Frühstück, also er war reich und er war finanziell super gut ausgestattet und es kam immer nach, ohne Ende. Damit sind wir aber auch bei den Schattenseiten seines Lebens. Ich habe das angedeutet, er war von Beruf, ich habe so schön gesagt, Stadtkämmerer, aber damals nannte man die Leute Zöllner und er war eben der Oberzöllner von Jericho. Und alle wussten in Israel die Namen mehr, als sie eigentlich mussten und auch eigentlich durften. Und keine Berufsgruppe war so verhasst wie die der Zöllner. Und keiner hatte Lust auf Zöllner, keiner traf sich mit denen, keiner aß mit denen, keiner wollte mit denen was zu tun haben, denn sie arbeiteten ja zudem noch mit den verhassten Römern zusammen. Und dann gab es noch eine zweite Schattenseite in seinem Leben. Lukas berichtet es ausdrücklich, er war klein von Gestalt, sagt Lukas. Denkt man ja in der heutigen Zeit, das ist ja irgendwie, kann doch gar nicht mehr. Aber wenn man auf Partnersuchbörsen geht, sind kleine Männer schwer vermittelbar. 50% aller Frauen wollen auf keinen Fall einen Mann, der so groß ist wie sie oder etwa noch kleiner. Ich habe den Test gemacht in unserer Vorbereitungsgruppe für die Ferienkinderwoche, habe ich eine repräsentative Gruppe von Frauen gefragt, ob sie ihren Partner, wir haben die Geschichte in der Ferienkinderwoche, sie sagen, auf keinen Fall so groß wie ich und auf keinen Fall kleiner. Deswegen gibt es auch ein Wort dafür, Napoleon-Komplex. Und es fällt auf, dass Männer, die klein sind, eher auch Berufe suchen, wo man nach ihrer Pfeife tanzen muss. Auffallend viele Politiker sind klein. Gysi, Berlusconi und mein Liebling Nicolas Sarkozy. Der hat verfügt, dass keiner seiner Bodyguards über 1,65 Meter sein darf. Warum? weil er auch nur 1,65 Meter ist und die sind schwer zu finden. Die andere Berufsgruppe ist auch interessant, sind Dirigenten. Viele erfolgreiche Dirigenten waren klein. Und die meisten des im Orchester hätten die am liebsten auch in einen kleinen Geigenkasten verpackt, weil die sehr unangenehm war. Aber alle müssen nach ihrem Taktstock tanzen. Das ist also der zweite Teil, Schattenseite im Leben von Zachäus. Er war klein und wenn man so abwägt, man hat den Verdacht, ich habe den Verdacht, dass diese Einsamkeit, unter der er litt, und der Isolation in der Gesellschaft ihm doch sehr viel ausgemacht hat. Aber etwas Zweites fällt bei ihm auf. Ein kleiner Mann mit ganz, ganz großer Sehnsucht. Es ist schon etwas Außergewöhnliches, was Zachäus dort macht. Es heißt, Zachäus suchte Jesus zu sehen. Ich habe vor einiger Zeit mal über dieses Wort suchen gepredigt. Und das kommt genau wieder hier vor. Suchen ist eben etwas sehr Engagiertes, dieses griechische Wort. Es meint, ich suche so lange, bis ich etwas gefunden habe. Also ich habe damals das Beispiel genommen, Maria sucht ihren 12-jährigen Jesus so lange, 3 Tage, bis sie ihn auch wirklich findet. Und nicht nur, oh, gucken wir mal so ein bisschen. Nein, es ist wirklich ein engagiertes Suchen, bis gefunden wird. Und genau dieses Wort steht wieder hier. Zachäus suchte Jesus zu sehen. Er will ihn unbedingt sehen. Er hatte Informationen über Jesus, wir wissen nicht woher, aber die ihn elektrisiert haben und sagt, den will ich sehen. Wir haben in Aachen ja auch eine Stadtkämmerin, eine Oberzöllnerin. Anne-Kathrin Greling heißt sie, sie ist Jahrgang 1960, eine respektable Dame. Ich kann mir keine Umstände vorstellen, wo die auf dem Marktplatz in Aachen auf einen Baum klettern würde. Irgendwie sehr unangemessen. Aber Zachäus macht das. Er klettert auf einen Baum. Das ist für mich so ein ganz deutliches Zeichen, wie stark die Sehnsucht in seinem Herzen war, Jesus zu sehen. Es scheint ihn nicht zu kümmern, was die anderen sagen. Jedenfalls hält das ihn nicht ab. Und Jericho war so groß wie Burtscheid, da kannte jeder jeden. Ja, es ist keine Stadt wie Köln oder sowas. Jericho war eine Stadt, aber klein. Und Zachäus macht aus seiner Sehnsucht in seinem Herzen kein Versteck, sondern er klettert auf einen Maulbeerbaum, um Jesus zu finden. Er verdrängt diese Sehnsucht nicht. Er hört auf sein Herz und das finde ich wirklich faszinierend. Und das hat mich auch an dieser Geschichte so gepackt. Ich habe mich gefragt, was würde ich unternehmen, um meiner Sehnsucht nach Jesus Ausdruck zu verleihen? Spüre ich diese Sehnsucht nach Jesus überhaupt noch, ihn zu sehen? Wenn du schon lange Christ bist, ist da noch so eine Sehnsucht, die dich zu etwas bewegt, was man sonst so eigentlich nicht tut? Ist diese Sehnsucht erstickt im Alltag, überlagert von Gewohnheiten, auch Enttäuschungen, von Sattheit und Gleichgültigkeit? Zachäus findet sich damit nicht ab. Und er ist da für mich ein Vorbild. Er spürt eine Leere und eine Unzufriedenheit in sich und sagt, dies will ich ändern. Und ich will Jesus sehen. Ich will Jesus sehen. Zachäus hatte viel erreicht, aber eben das hat diese Sehnsucht in ihm nicht stillen können. Und diese geistliche Leere in ihm, die will er nicht hinnehmen. Er steht zu seiner Sehnsucht und er zeigt sie. Ein kleiner Mann, eine große Sehnsucht. Und ich denke, das kann ich von Zachäus lernen. Jesus meine Sehnsucht wieder zu zeigen. Und so nenne ich mal diesen Baum einen Sehnsuchtsbaum. Der sieht in jedem Leben anders aus. Aber zeig Jesus deine Sehnsucht, wenn da so eine Leere entstanden ist. Eine Unzufriedenheit, die letztlich nur von Jesus gestillt werden kann. Das spürt der Zachäus. Und dann gibt es das andere Erstaunliche in dieser Geschichte. Ich habe den Eindruck, dass Jesus von einer Sehnsucht, die wirklich brennt, angezogen wird. Denn er marschiert ja durch eine Stadt, ja, nicht so groß, aber er geht ziel wie vom Magneten angezogen an diesen Baum und guckt drauf. Bei dem Mann bleibt er stehen, der vor Sehnsucht brennt. Er blickt hinauf, alle anderen blicken auch wahrscheinlich hinauf. Was ist das für ein Bild? Da sitzt eben oben einer wie so ein Huhn auf dem Ast. Stadtbekannter Oberzöllner. In seiner ganzen Bedeutungskeit, und Jesus schaut ihn an. Und ich finde das ermutigend. Ich finde das, vielleicht ist es auf der einen Seite lächerlich, aber es ist ermutigend, dass Jesus und diese Sehnsucht, dass das miteinander korrespondiert und zusammenfindet. Jesus wird angezogen von der Sehnsucht dieses Mannes. Und Jesus findet diese Sehnsucht, die sich in diesem Baum ausdrückt, nicht lächerlich. Insofern ist es eine Erweckungsgeschichte, dass eine Sehnsucht, ein Glauben neu geweckt wird. Eine Erneuerungsgeschichte, dass hier die Sehnsucht gestillt wird. Jesus sieht ihn an. Natürlich ist das auch eine Bekehrungsgeschichte. Denn Jesus macht sich zum Herrn im Leben von Zachäus. Er macht etwas sehr Ungewöhnliches, er lädt sich bei ihm ein. Das war damals wahrscheinlich unhöflich. Er sagt, ich muss bei dir heute Gast sein. Und damit überspringt er ja schon den Gaststatus. Ja? Ich muss bei dir heute ganz, ganz, komm runter, ich muss bei dir Gast sein. Und damit hat Zachäus nicht gerechnet, da hat er nicht zu hoffen gewagt. Man packte diese Zöllner eben nur mit der Kneifzange an, wie überhaupt. Und er weiß ganz genau, das habe ich nicht verdient. Es gibt ja auf dem Marktplatz viele Leute, die das verdient hätten, dass Jesus zu ihnen geht. Aber ich sicher nicht. Das ist ein echtes Geschenk. Jesus lädt sich ein, gar nicht als Gast, sondern als Herr. Komm, bei dir muss ich Gast sein in deinem Haus. Jesus übernimmt die Leitung des Geschehens. Das wird zum Wendepunkt im Leben von Zachäus. Zachäus wollte Jesus eigentlich erstmal nur sehen, beobachten. Aber dann wird er hineingezogen in diese Power von Jesus. Komm, ich will jetzt Gast sein, will Herr sein in deinem Leben. Und ich glaube, der Zachäus spürt das, dass das das Wichtigste ist, was in seinem Leben jemals passiert ist. Dass Jesus kommt und die Leitung in seinem Leben übernimmt. Es ist die wichtigste Entscheidung in einem Leben, die ein Mensch jemals fällen kann, dass Jesus Herr im Hause wird. Aber die Atmosphäre, in der das hier passiert, die finde ich so befreiend. Es heißt ja von Zachäus, er nahm ihn mit Freuden auf. Das ist ein wunderbares Bild, was Bekehrung eigentlich heißt. Da quält sich nicht einer zu Jesus hin. Ach, wenn es denn sein muss und es ist also schwierig mit dem Glauben und so. Nein, er nimmt mich voll Freude auf. Das ist Bekehrung. Die Sehnsucht ist da und die Begegnung findet statt und dann ist Freude da, die sich ereignet. Der freut sich, dass Jesus Herr in seinem Lebenshaus wird. Er nimmt ihn mit Freude auf. Und dann passierte etwas, was irgendwie, ich finde es manchmal schwierig, dass wenn man mit Menschen, die sich bekehren, überfängt an, über Sünde zu sprechen. Aber hier ist das überhaupt kein Problem. Bei dem geht so ein Stopfen aus der Flasche und endlich darf ich über meine Sünde reden. Sünde ist, wenn ich Gutes, an und für sich Gutes, zum Höchsten mache und das an der Stelle sitzt, wo Gott sitzen soll. Hier ist es der Beruf und das Geld. An und für sich gute Sachen. Aber es ist bei Zachäus zum Höchsten geworden. Und das ist keine gute Sache mehr. Und daraus ist entstanden ganz konkret Sünde. Er hat Leute betrogen, erpresst, er sagt es. Ich habe Leute erpresst. Und denen gebe ich es vierfach zurück. Und da geht es nicht darum, falls ich das getan haben sollte. Nein, er weiß ganz genau, ich habe die erpresst. Überhaupt keine Frage. Sehr konkret. Gutes ist zum Höchsten geworden und das verändert er wieder. Die Hälfte gebe ich ab und wo ich betrogen und erpresst habe, vierfach gebe ich zurück. Jesus redet, spricht das nicht an. Ja? Der kommt von sich aus drauf. Herrliche Sache. So für einen Seelsorger. Aber das ist Bekehrung. Das ist Bekehrung. Da ist die Sehnsucht da, Jesus kommt und wird Herr und dann ist Freude da. Sagt, ich nehme dich mit Freuden auf und ich will das, was ich mit mir rumschleppe, loswerden. Und dann, und das ist das Geschickte bei dieser Geschichte, Jesus tritt dem ja nicht hin und sagt, pass mal auf, wenn du das und das und das nicht machst, dann gehst du verloren. Sondern nachdem alles passiert ist, die Sehnsucht, Jesus mit Freuden aufgenommen, Jesus ist Herr, der erzählt von seiner Sünde, dann redet Jesus von Rettung. Ja, es ist eine ernste Geschichte. Zweimal redet Jesus von Rettung. Er sagt, heute ist diesem Mann Rettung widerfahren. Und vorher war er nämlich verloren. Er war in Ewigkeit verloren, weil er mit mir keine Gemeinschaft hat, weil er belastet war von Sünden und weil er eben die Gemeinschaft des Volkes Gottes aufgegeben hat. Aber das ist rückgängig gemacht worden. Er ist gerettet. Zweimal redet Jesus hier von Rettung. Ja, jemand ohne Jesus geht verloren, für alle Ewigkeit getrennt von Gott. Das ist Hölle. Das ist der Ernst dieser Geschichte. Aber indem Jesus die Herrschaft in diesem Leben übernimmt, ändert sich das. Dieser Mann wird in dieser Stunde, an diesem Tag gerettet. In Verbindung mit Jesus hat er Gemeinschaft mit Gott. Er kehrt zurück in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, was heute die Gemeinde ist. Wer das nicht erlebt, geht ewig verloren. Wer diese Chance ergreift, ist ewig gerettet. Und das ist, sagt Jesus, das ist, was ich will. Dazu bin ich gekommen. Ich bin nicht gekommen, dass ich so ein bisschen das Leben von dem Zöllner da verbessere und aufpimpe. Nein, es geht um Rettung. Dafür ist Gemeinde da. Dass wenn wir die Ferienkinderwoche machen, es geht um Rettung von Kindern. Klar, natürlich kindgemäß, wenn wir die Dinge, die wir hier in dieser Gemeinde tun, es geht immer um Rettung, um nichts anderes. Weil wenn Menschen Jesus nicht kennenlernen, wenn sie nicht Vergebung für ihre Sünden erfahren, gehen sie verloren. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vielleicht bist du heute hier, der ist doch gar nicht lange Christ. Hast sich auch noch nicht dafür entschieden. Dann kann mir die Geschichte nehmen Sie einfach mal so wahr. Jesus sagt, heute muss ich bei dir. 10 Minuten später wäre Jesus vorbeigegangen. Und das heute wäre Vergangenheit gewesen. Deshalb lade ich dich ein, dass du die Gelegenheit heute nutzt, ja, diese Beziehung zu Jesus zu klären. Vielleicht hast du da öfter schon was von gehört und auch von Bekehrung und vielleicht war das für dich bisher immer mühsam. Aber wenn du so eine Sehnsucht hast, dann lad doch Jesus ein, denn er steht da und sagt hier, ich will heute Gast bei dir sein, ich will Herr werden in deinem Leben, dann mach das doch. Wird jetzt gleich nach der Predigt einen Augenblick der Stille geben, wo du das in einem Gebet mit ihm klären kannst und nach dem Gottesdienst werden sich hier vorne Christen finden, die gerne mit dir in den Raum der Stille gehen, um das auch festzumachen. Wir werden jetzt auch ab September wieder einen Glaubens- und Taufkurs starten. Melde dich an, denn das ist das, was Jesus uns geboten hat, dass wer gläubig wird, der soll sich taufen lassen. Dazu will ich auch herzlich und gerne einladen. Meine Hoffnung ist, dass Jesus heute von dir auch sagen kann, der heutige Tag hat dir, deinem Haus, Rettung gebracht. Amen. Wir nehmen uns jetzt einige Augenblicke Zeit für die Stille. Ich schließe die Stille ab mit einem Gebet und dann singen wir ein schönes Lied. Lieber Jesus, du bist einer, der wie kein anderer unser Herz kennt. Du hast die stillen Gebete gesehen und gehört, unser Herz hineingeschaut. Und ich bitte dich, wo Menschen heute die Beziehung zu dir erneuern wollen und umkehren wollen, dass du dieses Gebet annimmst und ihnen Freude schenkst für diese Umkehr und sich das in ihrem Leben auswirkt. Und wo jemand heute sein Leben dir gegeben hat und dich eingeladen hat, Herr zu werden in deinem Leben, bitte ich, dass du diese Entscheidung vertiefst durch die Kraft deines Heiligen Geistes, durch Freude und durch weitere mutige Schritte, das Haus dir ganz zu öffnen, Vergebung zu erfahren und gerettet zu werden. Danke, Jesus, dass du jedes Gebet siehst und hörst und dass du handelst. Amen. 10.000 Gründe.